Hat mich ein Kopfweh.
Wovon hast du den Kopfweh?
Hör doch auf. Ich habe ein Kopfweh, du. Ich habe ein Mordschädelchen.
Wieso hast du den Kopfweh eigentlich?
Ja, ich weiß nicht.
Was ist das für ein eigenwilliger Dialekt, den wir sprechen?
Das muss der schlechteste Dialekt sein, den wo ich jemals gesprochen habe.
Hast du auch so einen Hunger?
Ja. Ich stehe was esse. Wenn du mich fragst, ich stehe was esse.
Wo Max eure Fasten löst, wollen wir da...
Ich möchte was Außergewöhnliches.
Brasilianische...
Ja, das ist exotisch.
Brasilianische Küche. Gut, was ist brasilianische Küche
eigentlich? Das ist exotisch.
Das ist
da gibt es Ananas, denke ich, Cocktail und so. So ein Bembel vielleicht. Achso, Appleboy meine ich.
Gut, Ding Dong.
Ja, Reiter.
Werter Herr,
Hallo, bitteschön. Kommen Sie rein.
Ja, danke schön. Nett, freundlich.
Habt ihr wegen Soljanka oder was?
Ich stehe an Döner nehmen. Ich stehe an Döner esse. Mit Ananas aus Brasilien vielleicht. Habt ihr das?
Tut mir leid. Döner haben wir nicht. Hier ist unsere Karte oder hier mal könnt ihr mal eine Tafel sehen.
Ja,
Soljanka. Döner haben wir nicht.
Soljanka.
Borscht. Ich stehe das Borscht essen. Esse.
Ja.
Esse.
Hier werdet ihr leider nicht fündig sein, aber ich kann mal hier einigen Fingerfoods anbieten.
Nicht so Lauchsuppe oder hier Soljanka.
Oder ein Zwiebelkuchen. Ein Zwiebelkuchen mit Ananas aus Brasilien.
Ja, Zwiebelkuchen.
Bitte, ich kann mal euch leider nicht so helfen.
Oder Knoblauchsüpple. Oder ein.
Nein.
Was heißt nein? Was ist denn das für ein Service hier?
Cheeseburger.
Cheeseburger.
Na,
Cheeseburger.
Hier werden wir mal uns leider nicht finden.
Ein Krebs. Krebs. Habt ihr auch Krebs?
Könnt ihr den Tafel nicht lesen?
Maultaschler.
Maultasche. Oder. Ja. Weiß ich nicht, an Samt.
Nein, haben wir leider.
Orientalisch, mit Ananas aus Brasilien. Obendrauf.
Tut mir leid, hier werdet ihr nicht fündig.
Ja, das ist
so. Ich würde mal dann empfehlen, wenn ihr das haben wollt, dann müsst ihr mal hier in eine andere Lokal suchen.
Ja,
Sag mal, wollt ihr etwas haben oder nicht? Weil sonst würde ich mal gern anderen Gäste mal bedienen wollen.
Ich habe es noch nicht so richtig verstanden, was ist brasilianische Küche? Was ist das?
Okay, das kann ich mal euch erzählen.
Auf dem Kassettenrekorder.
Ja, aber das ist ja Boombox. 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 Das ist ja ganzes. Das ist ja ganze Einrichtung. Ist ja so groß wie
Boombox.
Wir Boombox. Und jetzt macht er die auch noch an. Ja, was werden denn die Gäste sagen, wenn der die Boombox anmacht?
Eisenbad und Meisendraht.
Mit Professor Dr. Hartmut Eisenbart
und Magdalena Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Nochmal.
Eisenbart und Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Coole Literatur, nice interpretiert.
Coole Literatur.
Nice interpretiert.
Eisenbart und Meisendraht.
Das Magazin das für Eigenart.
Ah.
vielleicht wird's gut.
Eisenbart und Meisendraht, das Magazin für Eigenart. Heute gibt es einen Kulturmix. Kochen Brasilien und die übliche Literatur von Eisenbart und Meisendraht. Diesen Monat haben wir bei der Sendung das Thema Kochen im Mittelpunkt unserer Sendung. Zusätzlich ist die heutige Sendung entstanden durch das Wichtel-Programm von Radio Z. Das heißt, ich von Radio Seebrasileira habe ich diese Moderation übernommen. Aber ich will nicht ganz allein machen, weil ich würde gern die Unterstützung von Magdalena und Hartmut haben. Ne? Und deswegen habe ich vor, die beiden einzuladen und ich werde mal die jetzt gerade kontaktieren. Ich rufe die beiden an und dann spreche ich mich den beiden, ob die mir mal besuchen wollen.
Ja, hallo. Wer ist da bitte?
Ah, hier ist der Arthur. Hallo, Magdalena.
Aber, ja, und? Weiter Arthur?
Was ist denn das hier schon? Der Rainer.
Da ist ein Herr Arthur. Wie ist denn überhaupt der Eisenbart hier in meiner Leitung?
Arthur Rubinstein?
Nein, nicht Arthur. Wie Arthur noch? Ich dachte Herr Arthur.
Ach so. Den kenne ich ja auch noch persönlich von früher.
Lass ich mal ein bisschen besser erklären. Hier ist der Arthur. Ich bin von der Radio Brasil FMI, von Radio Z. Und ich habe jetzt dieses Mal die Sendung Eisenbart und Meisendraht übernommen. Und ich würde gern, dass ihr beiden teilnimmt, weil ihr seid mal praktisch den Kern, die Hauptfiguren von der Sendung und ich würde mal gern dann die Gelegenheit nutzen, dass wir mal darüber die Sendung sprechen, euch beiden einladen, dass wir mal brasilianisch kochen und dann können wir uns ein bisschen besser kennenlernen und über Eisenbart und Meisendraht, das Magazin für Eigenart, sprechen und ein bisschen plaudern.
Das will ich wohl meinen, dass wir die Hauptfiguren sind. Wir sind ja sogar im Namen drin. Mein Name ist Professor Eisenbart übrigens. Ich wollte mich auch vorstellen an die HörerInnen. Vielleicht später nochmal gerne direkt jetzt am Telefon. Freut mich sehr.
Übername habe ich nur gehört. Das klingt gefährlich.
Ja, bekommen wir die Sendung irgendwann wieder?
Ja, das ist ein einmaliger Wichtel versucht oder Experiment und das werdet ihr mal schon die Sendung zurückbekommen.
Versuch eines Wichtels. Das klingt poetisch.
Ich bin mal gespannt. Und wo sollen wir hinkommen?
Na, ihr kommt ja mehr zu mir nach Hause. Ich werde mal euch die Adresse bei...
Frau Meisendraht, holen Sie mich ab mit Ihrem Mofa.
Dann hüpfe ich mal aus meinen Pyjamas heraus. Ich dachte eigentlich, wir müssen diese Sendung nicht. Aber naja, was tut man nicht alles für die Kultur, nicht wahr, Herr Eisenbart?
Ja.
Also dann auf.
Wollen wir erst einen Text hören vielleicht?
Herr Arthur, Sie haben doch Texte bestimmt für Essen. Textessen, Essenstexte. Können Sie mal machen.
Ja, okay. Wir können auch, das ist so, wir werden dieser Sendung etwas über brasilianische Kochen und Esskultur. Und eine Sache, dass es sehr bekannt ist, ist Caipirinha und die Fingerfoods. Aber das würde ich eher sprechen, wenn ihr mal bei mir zu Hause seid und dass ich das euch das anbietet. Ich würde so machen dann. Wir würden dann als bis ihr zu mir kommt, da würde ich mal die erste Beitrag von unserem Zuhörer, der von Bakowski, dass es einen Text über Kochen auch darüber gesprochen wird. Ne? Und zwischendurch könnt ihr mal euch fertig machen und zu mir nach Hause kommen.
Wir schwingen uns los. Das war eine 1A Moderation, Herr Arthur. Sie sind ein Naturtalent, ich merke das schon. Wir schwingen uns jetzt mal vor den Elektroroller.
Und ja, dann... ich stehe schon unten.
Ach so, okay, ja, dann umso schneller. Dann haben Sie schon Ihre App aktiviert für den Tret-Elektro?
Nein. Sie sollen mich doch abholen.
Jetzt muss ich das schon wieder bezahlen, in Gottes Namen. Die langen aber auch zu.
Ich koche gerne mit Pulver, sagte mein 15-jähriges Ich. Dann kochte ich einmal Spaghetti mit Thunfisch-Tomatensoße und dann eine ganze Zeit lang nichts mehr. Heute grille ich höchstens oder wärme Essen auf. Nudeln mit Pulver waren gekochte Nudeln mit Bolognese-Pulver von Knurr. Ich weiß nicht mehr, wo ich dieses Rezept her hatte. Normalerweise würde man das Pulver mit Wasser verdünnen, aber ich streute es über die Nudeln, als wäre es Parmesan. Kochen war nie so meins. Ich war höchstens eine Küchenhilfe. Karotten schneiden für den Braten mit Gewürzen einreiben. Alles nach Anleitung. Anfänger können nur nach Rezept leben, sagte ein Guru mal. Die Meister schreiben eigene Rezepte und irgendwo dazwischen sind Leute wie mein Vater. Der hat immer einfach alles in eine Pfanne geworfen. Hauptsache Nahrung, ohne Rücksicht auf Geschmack oder Ästhetik. Das Auge isst nicht mit, der Hunger isst mit. Mit Vater waren wir als Kinder deshalb häufig auswärts essen. So häufig es ging. Nur ein Rezept blieb mir in Erinnerung, welches er meisterhaft beherrschte. Apfelpfannkuchen. Wenn es sie gab, war mein Vater Chefkoch. Mit Zucker und den Äpfeln im Teig der Pfannkuchen. Das konnte nicht mal Mutter. Das beeindruckte mich. Und ich selbst bekam irgendwann einen Kontaktgrill geschenkt und dieses Teil war in der Lage, alles perfekt zu grillen, sogar Steaks. Also war das mein Kochen. Das klang altmodisch männlich. Ich grille heute. Aber ich habe nie verstanden, wie man einem Grill steht, Feuer macht und Fleisch wendet. Ich hatte nie so einen altmodischen Vater. Meiner zeigte mir, dass man mit Technik alles lösen kann. So wünschte ich mir einen Roboterfreund als Kind von ihm, aber das war damals selbst dem Ingenieur zu schwör. Mutter lässt mich heutzutage immer abschmecken. Sie weiß nicht, ob etwas gut schmeckt. Ich sage es ihr immer, dass es gut schmeckt. Oder erkenne, wenn was nachgewürzt werden muss. Kochen? Das war Liebe in unserer Familie. Sie ging durch den Magen, wo doch äußerlich häufig wenig herrschte. Aber ich bin nicht deswegen so dick geworden, das kam mit der Krankheit und den Medikamenten. Da weiß man nicht mehr, wann man satt ist und hat Hunger, wenn man eigentlich genug hat. Wenn man dann noch Sport hasst, dann geht Liebe am Bauch vorbei. Leider. Aber meine Liebe bleibt, sie gehört mir und nicht der toten Schönheitsindustrie. Guten Appetit.
Kochen, Brasilien und Esskultur. Esskultur und Einfluss. Brasilien ist historisch eines der größten Einwanderungsländer der Welt und der fünftgrößte Staat der Erde mit heute fast 220 Millionen Einwohnern. Dabei ist Brasiliens gesamte Geschichte, vor allem seine kulinarische Entwicklung, maßgeblich durch enorme Einwanderungsbewegungen geprägt. Von 1500 bis 1822 war das Land portugiesische Kolonie. Man schätzt, dass bis 6 Millionen afrikanische versklavten Menschen nach Brasilien gebracht wurden. Nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg erhöhte sich die Zahl der Einwanderer aus Europa. Italiener, ca. 1 Million, Deutsche, Schweizer, Spanier, Russen, Polen und Asien, Japaner, auch 1 Million, Koreaner, Libanesen, Syrer. Detail: In São Paulo haben die Italiener sogar die Sprache und den Akzent geprägt. Das heißt, das brasilianische Kochen ist beeinflusst von Afrika, Europa, Asien und den Ureinwohnern. Ein kulinarischer Schmelztiegel. Gesellschaft. Anders als in Deutschland, morgens wie ein Kaiser, mittags wie ein König und abends wie ein Bettler, sind die drei Mahlzeiten anders verteilt. Wegen des Klimas und der Urbanisierung, Großstädte, haben sich die Gewohnheiten anders entwickelt. Morgens trinkt man eine Tasse Kaffee und isst höchstens ein kleines Brötchen und schon startet man in den Tag. Mittags pflegen besonders die Arbeitenden in den großen Städten wie Rio, São Paulo und Belo Horizonte ein Mittagessen mit den Arbeitskollegen zu genießen. Und abends wird wie ein Kaiser gegessen. Das Ende des Tages wird mit der Familie zelebriert. Nicht selten sind drei Generationen dabei. Regionale Gegebenheiten. Obwohl man sagen kann, dass es eine allgemeine brasilianische Esskultur gibt, sollten die regionalen Ausprägungen mit ihren historischen Gegebenheiten beachtet werden. Im Folgenden werden aus der Publikation »Brasilien als kulinarische Schmelztiegel« von der Journalistin Stefanie Rieder-Hinze die regionalen Unterschiede dargelegt.
Der Norden Brasiliens. Über 40% der Fläche Brasiliens gehören zum Amazonas-Tiefland. Es ist von tropischem Regenwald mit üppiger Vegetation bedeckt. Die Küche steht hier noch stark unter indianischem Einfluss. Jagd und Fischfang haben große Bedeutung. Auch für viele Brasilianer ist die Region durchaus exotisch, denn zahlreiche Pflanzen, Früchte und Kräuter sowie Landtiere und Fische gibt es nur hier. Für Pato ao Tucupi werden Entenstücke in kräftiger Soße mit Wildkräutern gekocht. Tucupi heißt die auf Maniokbasis hergestellte Brühe. Der Nordosten Brasiliens. Diese Region ist durch trockene Gebiete im Landesinneren und die Küstenregion mit großflächigem Zuckerrohranbau in Monokultur gekennzeichnet. Sie ist kulturell vielseitig aufgestellt, mit portugiesischen Einflüssen und afrikanischen Impulsen früherer Sklaven. Spezialitäten sind Süßspeisen und Zuckergebäcke, die häufig mit Kokosmilch, Kokosraspeln und viel Eigelb zubereitet werden. Außerdem an der Sonne getrocknetes Dörrfleisch, das Carne Seca oder Carne de Sol heißt. Eine ganz eigene Rolle spielt die Küche Bahias. Obst und Gemüse in Hülle und Fülle, Meeresfrüchte, Krebse, Garnelen und Muscheln, Fisch, das orange-rötliche Öl der Dendee-Palme, Kokosmilch und zahlreiche pikante Würzungen und Soßen zeichnen sie aus. Bekannt sind die Baianas, die ihre Köstlichkeiten auf der Straße anbieten. In der Region sind im ganzen Land bekannte Gerichte entstanden, wie Vatapá. Dafür kocht man frische und getrocknete Krabben mit Fischstücken, fügt Cashew und Erdnüsse, Zwiebeln, frischen Koriander, Ingwer, Palmöl und Kokosmilch hinzu und serviert es mit einem Brei aus Reismehl und Kokosmilch. Caruru sind sautierte Krabben mit scharfer Soße aus rotem Pfeffer und Okraschoten. Acarajé heißen Teigbällchen aus zerkleinerten Bohnen, Nüssen und Krabben, die in Palmöl zubereitet werden. Mollo de Pimenta, eine Pfeffersoße mit Zitronensaft, frischem Koriander und Petersilie, gehört zu vielen Gerichten dazu. Der zentrale Westen. Diese Region ist im riesigen Brasilien etwas isoliert. Daher findet man hier manche Eigenart aus dem ursprünglich spanischen Gebiet. Typisch sind Wildgerichte sowie der Verzehr von Gürteltier und Paca, einem Nagetier. Bekannt ist das Reisgericht Arroz de Sua mit gebratenem Schweinefleisch. Der Süden Brasiliens. Hier gibt es Viehwirtschaft, Rind, Pferd, Schwein, Ziege und Schaf und fruchtbare Böden, auf denen Bohnen, Mais, Getreide, Soja oder Kaffee wachsen. Das angenehme Klima führte viele europäische Einwanderer hierher und rund 85% der Einwohner des subtropischen Südens sind heute Weiße. Nahezu alle europäischen Küchen sowie ein Oktoberfest und europäische Cafés sind vielerorts zu finden. Die zahlreichen Viehfarmen bestimmen die Essgewohnheiten. Der landesweit bekannte Rinderspießbraten Churrasco, es kann auch gelegentlich ein ganzer Ochse sein, stammt von hier. Das Trocken- und Dörrfleisch, hier Charque genannt, war ursprünglich eine wichtige Speise und Proviant für die Gauchos in den Pampas. Der Südosten Brasiliens. Dieses vergleichsweise kleine Gebiet ist am dichtesten besiedelt und industriell am meisten ausgebaut. Rio de Janeiro und São Paulo gehören dazu. Es gibt überproportional viele japanische Restaurants, die Sushi und frischen Fisch anbieten. Dazu viel italienische Küche. Bohnen, ob schwarz, rot oder weiß, werden intensiv und vielfältig verwendet. Spezialitäten sind das Fischgericht Moqueca Capixaba im Tontopf sowie das süßliche, puddingähnliche Couscous, das mit Tapioca-Stärke zubereitet wird. Außerdem stammt Brasiliens Nationalgericht Feijoada aus dieser Region.
So, hier sind wir, Herr Arthur. Hier riecht es ja schon, hier riecht es ja schon nach Regenwald ein bisschen in Ihrer Wohnung.
Ja, sehr hübsch, sehr hübsch. Ich habe auch schon das eine oder andere Äffchen vorbei flitzen sehen.
Ja, das sind sehr viele Sachen, dass ich von Brasilien mitbringe und pflege. Auch meinen Steine, dann zeige ich mal später.
Steine, nur, das gefällt mir gut.
Na ja,
was haben Sie für Steine?
Ja, ich habe sehr viel Kristallen und Amethysten aus Brasilien. Dann können wir mal später zum Keller, dann kann ich mal die meine Sammlung zeigen.
Oh ja, sehr gerne.
Aber jetzt setzt euch bitte und lass mal eine Caipirinha trinken.
Ui. Oh ja, trinken.
Kennt ihr das überhaupt?
Nein. Ja. Ja, das ist wieder was für Sie, Frau Meisendrath. Sie mögen sowas. Caipirinha und Lumumba.
Ich habe schon gelernt, dass das Spaß macht, wenn man das doch im Maß, aber immer in Maßen genießen.
Sie fallen mir ein bisschen ins Wort, als würden wir immer noch am Telefon sein. Kann sein, dass es diese verrückte Zeit ist.
Ja, es ist die verrückte Zeit.
Aber was ist denn Caipirinha, Herr Arthur?
Okay, Caipirinha ist ein Cocktail und das ist mal jetzt international geworden. Es ist etwas, das mal in den Innenland von Brasilien, da weiß ich nicht, entdeckt wurde oder entwickelt wurde. Und es ist einfach Limetten, Zuckerrohr, Schnaps, eine Art Rum, Eiswürfel und Zucker. Und historisch kann man sagen, und das ist mal belegt, das ist nicht unbedingt irgendwie erfunden. Es ist so, die Caipirinha würde in den spanische Grippe, jetzt haben wir genau jetzt diese Covid-Geschichte, dass es uns alle uns etwas ängstlich macht. Und es war auch die...
Covid, das ist ja wieso wir auch am Telefon... Achso, nee, reden Sie weiter.
Es gab die spanische Grippe und während die spanische Grippe wurde dann Limette und Honig zu den Patienten gegeben, besonders die, dass es Halsschmerzen hatten. Und dann danach wurde dann das immer weiter entwickelt. Es gibt auch so bekannt heute, dass es Propolis sehr hilfreich sein kann, dass es auch so eine Art Antibiotika ist. Ne?
Ja, das ist von den Bienen, nicht wahr? Propolis, Bienen, ja. Propolis, nicht wahr? Apis.
Macht, genau, die Biene, die Melis, die Honigwabe. Ist aber so ähnlich auch im Krieg gewesen mit dem, kennen Sie noch, Tonic Water?
Ja, richtig. Das auf der anderen Seite der Erdkugel geschlürft wurde, nicht wahr? Mit den zerstoßenen Insekten drin war das nicht.
Wo die auch gedacht haben, ist Medizin. Und danach, wie die Leute wieder gesund waren, haben die gesagt, jetzt können wir gar nichts mehr anderes essen.
Ja, und dann...
Und so ähnlich ist es mit der Caipirinha, glaube ich, auch.
Das Medizinische, das ist interessant, Herr Arthur. Caipirinha, ich frage ja auch immer gerne nach, nicht wahr? Ich bin ja eine Fragende, eine Suchende, nicht wahr? Und gerade die Etymologie, nicht wahr? Was ist denn, wie kann man denn Caipirinha vielleicht, also das ist ja dann Portugiesisch, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, das ist Portugiesisch und es kommt von Caipira. Und ihr kennt diese Caipirinha, das ist mal praktisch jede zweite brasilianische Fußballer, heißt oder Ronaldinho oder Marcinho oder Juninho. Sehr viele Spieler haben diese Verniedlichung. Ne? Und dann von Caipira, das ist mal Landbewohner ist. Sagen wir so, diese Arznei oder diese Hausmittel wurde von den Landbewohnern verbreitet. Und dann kam die Verniedlichung Caipirinha. Weil das ist etwas klein und etwas niedlicher und etwas nett. Das ist halt etwas so zu machen. So in Brasilien diese Verniedlichung macht, dass es mal ein bisschen, dass es verbreitet wird. Das ist etwas, das mal praktisch eine Verpackung.
Ein breiter Landbewohner, Herr Eisenbart, stellen Sie sich das mal vor. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, hier in Bayern oder in Franken würde man, weiß ich nicht, einen Cocktail, nicht wahr, vielleicht einen schönen Bierbrand, nicht wahr, würde man benennen nach...
Resterbrand vielleicht.
Ja, zum Beispiel Bäuerleinchen.
Bäuerlein.
Bäuerleinchen oder
oder
Hinterwäldler. Hinterwäldchen. Bäuerchen, ja.
Bäuerchen.
Also frei übersetzt Bäuerchen, das ist ja ein hübscher Name für ein hübsches Getränk. Können wir jetzt vielleicht auch mal trinken?
Ja, ich hätte auch langsam Durst.
Trockenen Hals. Also wie trinkt man das denn so? Wie wird das denn gekocht?
Herr das sind immer die zwei Getränke, das in Brasilien sehr viel getrunken werden, ist Caipirinha und Bier. Und es wird so, was wir mal als Spaß sagen, Stereo trinken, Bier und Caipirinha immer nebeneinander. Einmal Glas, für jedes Glas Bier einem, sagen wir so, einmal bei dem Caipirinha mal wieder ein bisschen einen Schluck trinken.
Ja, dann würde ich sagen, Prost. Wie sagt man denn Prost in Brasilien?
Saúde. Saúde heißt Gesundheit und wir sagen Prost. Es ist bei uns, wir sagen Gesundheit und das ist Saúde.
Saúde.
Dann Saúde.
Genau, Klönk. Klönk und Glück. Glock, Glock. Naja, so sollte man das vielleicht nicht trinken, Herr Eisenbart. Sie trinken ja wie ein Loch. Was heißt Loch auf Portugiesisch?
Buraco. Das ist, man sagt mal, die Ausdruck, dann kann man auch in Portugiesisch sagen. Das hat eine Buraco na
Buraco. Also, Herr Arthur, das gefällt mir überhaupt nicht, wie Sie über mich reden, wie ein Loch. Wie ein Loch soll ich trinken? Das sind andere Gepflogenheiten. Aber es ist sehr lecker. Sie haben sehr gut gekocht.
Danke, danke. Denn ich würde mal so machen, machen wir uns gemütlich. Und zwischen jetzt, bevor dass ich mal euch ein paar Fingerfoods anbieten kann und ich mal in der Küche ein bisschen warm mache, würde ich mal einen neuen Beitrag, einen zusätzlichen Beitrag mal starten von Theobald Fuchs.
Es war genau so, wie ich es auf YouTube recherchiert hatte. Erst nach 2 Tagen ununterbrochenen Kochens fiel das Fleisch von den Knochen. Oder besser gesagt, die Knochen ploppten aus dem Geschmorten, als wäre es ihm ein Bedürfnis, sie loszuwerden. Mir war dabei völlig klar, dass ich bei einem Hype mitmachte. Seitdem dieses Nahrungsmittel, selbst von Veganern akzeptiert, ja sogar in höchsten Tönen gelobt wird, wollen es alle selbst probieren. Kaum zu glauben, aber es war seit Jahren oder Jahrzehnten unentdeckt geblieben, bis ein Isländer, glaube ich, oder doch jemand in Kanada, darauf gekommen war, sie zu essen. Doch auch das erst nach vielen Versuchen und Fehlschlägen. Nachdem die Knochen sich vom Rest gelöst haben, muss man ganz genau auf die Zeit achten. Noch weitere 25 Minuten auf kleiner Flamme köcheln, keine Sekunde länger. Sonst verwandelt sich die kulinarische Köstlichkeit in eine unverdauliche, zementartige Masse. Falls das geschieht, ist es sehr ärgerlich. Nicht nur, weil das Zeug immer noch sündhaft teuer ist, obwohl es quasi ohne Produktionskosten in der freien Natur eingesammelt wird. Aber es war schon ein Aufwand, 2 Tage am Herd zu stehen, immer wieder Brühe und Salzsäure zuzugeben, regelmäßig die giftigen Gase abzusaugen, von dem irrsinnigen Pfeifen, das aus allen Poren strömte, einmal abgesehen. Doch ich erwischte den richtigen Zeitpunkt, schüttete das Crushed Eis, das ich natürlich bereitgelegt hatte, in den Topf, gab gekochte Kartoffeln, Sägemehl und Pflaumen zu, dann alles durch den Mixer und fertig. Und ich muss sagen, es war köstlich, wirklich unvergleichlich. Nur wenige andere Speisen können da mithalten. Und das alles ohne Fett und Zucker. Ich war begeistert. Keinen Menschen interessiert es mehr, wann und wie sie auf die Erde gelangt und dort bis vor kurzem unerkannt gelebt hatten. Diese Außerirdischen schmecken einfach echt voll lecker.
Wie unterscheidet sich denn das portugiesische Portugiesisch vom brasilianischen Portugiesisch? Können Sie das vielleicht mal, das mich als Sprachwissenschaftlerin natürlich interessieren?
Erstens, bevor dass ich über die Sprache spreche, lasse ich mal etwas, das ich mal interessant finde, ist, dass die Verhältnisse, auch geschichtlich, wie alles passiert ist in Brasilien, die Portugiesen sind nach Brasilien, das war Kolonie, die sind nach Brasilien wegen Napoleon. 1808 hat die Engländer, die portugiesische Kaiserfamilie geholfen, nach Brasilien zu fliehen, so dass der Napoleon Portugal nicht erobern konnte. Und damit war Brasilien eine riesige Entwicklung. Aber 14 Jahre später hat der Prinz, der König musste wieder nach Portugal, weil die Kriege vorbei sind. Und dann hat er 1822 selber die Unabhängigkeit erklärt. Es gab keine Revolution oder keinen Krieg wie in Amerika. Und das hat geholfen und das hat sich so entstanden, dass es mal die Verbindung und die Freundschaft zwischen Portugiesen und Brasilianern ist etwas sehr angenehm. Natürlich, es gibt einige Reibereien, es gibt so einige Witzen, so wie Deutschen etwas Witze über die Ostfriesen machen oder ein bisschen auch mit Fußball, besonders nachdem, dass sie so gut geworden sind. Aber im Grunde genommen sind wir wirklich, die Portugiesen fühlen sich total wohl in Brasilien, erlaube ich mir das zu sagen. Und da kann ich als Brasilianer sagen, in Portugal fühlen wir uns total wohl. Die Sprache hat sich sehr entwickelt in Brasilien oder hat sich sehr geändert, besonders diesen Einflüsse von Italiener, von den Indios selber und auch wegen dem Klima. Wir sprechen etwas langsamer und ein bisschen gesungen. Zum Beispiel jemand aus Bahia sagt so, ich habe Freunde aus Bahia, die sprechen Deutsch wie geht es dir? Na, alles gut? Na, stört mich nicht? Die sprechen immer ein bisschen langsamer. Und die Portugiesen sagen, não quero isso. Die sagen etwas schneller und so staccato-mäßig. Ne? Aber die Sprache ist dasselbe. Natürlich gibt es sehr viele Redewendungen, dass es so Faustfriends sind. Ne? Was in zum Beispiel, es gibt eine Klebeband in Brasilien, ist Durex, das ist eine Marke von einem Band. Und in Portugal, wenn du eine Durex willst du eine Präservative. Aber sie sind sehr wenig und die Sprache ist gleich. Für jemanden, das es mal dann schon gelernt hat, ich denke, dass es keine Probleme gibt. Wer am Anfang ist, zum Beispiel meine Tochter, die kann nicht so gut Portugiesisch, aber sie entwickelt sich. Wenn sie in Portugal ist, hat sie mehr Schwierigkeiten zu verstehen, als wenn sie in Brasilien ist.
Ja, das ist ja stark, Herr Eisenbart, stark, diese Sprache, nicht wahr, mit dem Gesinge und dann auch noch Präservative dabei. Das muss man ja auch erstmal, nicht wahr? Also,
ja, das würde ich gerne einführen, dass wir so miteinander sprechen. Wie geht es dir?
Ich finde das auch.
Frau Meisendraht, wie geht es dir?
Wurde uns nicht Fingerfood versprochen?
Ja, genau, jetzt bringe ich jetzt gerade. Ne? Das ist
Super lecker.
Ne, das ist so, wir haben mehrere. Hier werde ich euch nur ein Teil, ne? Ich werde nur Pão de Queijo, das ist Käsebrötchen. Und
wir wollen auch mehr. Wir wollen mehr.
Wir haben Hunger.
Und Coxinha. Und Coxinha sind Teigtaschen, wie ihr seht.
Ja, das gefällt mir gut.
Ne? Mit Hähnchen gefüllt. Ne? Und es gibt hier auch mit Palmenherzen, weil das hier ist vegetarisch. Das bedeutet, man kann mit diese Teigtaschen mit Fleisch füllen, mit Käse oder auch mit Gemüse wie Palmenherzen. Etwas, das in Brasilien sehr beliebt ist.
Ist das dann wie Maultaschen?
Ja, das sind ein bisschen wie Maultaschen, nur dass es frittiert sind.
Ja, das ist ja auch faszinierend. Ich weiß, das ist so gewisse Gerichte, nicht wahr? Wenn wir schon übers Kochen reden und jetzt hier so international von Herrn Arthur mit Fingerfood versorgt werden, dann sinniert man ja auch gerne so, dass es auf der Welt so ein paar Gerichte gibt, die es immer in Variation irgendwo gibt, nicht wahr? So Teigtaschen, nicht wahr?
Ja, Samosas.
Samosas.
Sag ich mal, die sind ja auch frittiert.
Es gibt diese Tiropitakia von den Griechen.
Ja.
Das ist auch das, dass wir haben so, das ist etwas sehr ähnlich wie wir. Zum Beispiel, wenn ich bei den Griechen bestelle ich immer eine Tiropitakia, weil das ja erinnert mich ein bisschen die Gerichte aus Brasilien.
Oder Wangtan, nicht wahr? Wangtan.
Oder Frühlingsrolle. Frühlingsrolle ist die, sagen wir so etwas, dass man sehr ähnlich ist oder sehr erinnert. Ne? Und auch, was es...
Gefällt mir sehr gut.
Es ist eine Mischung. Ne? Zum Beispiel diese Fingerfoods ist der typisch, das kommen von, was wir nennen, Botecos. Das sind traditionelle brasilianische Bars, normalerweise Stehlokalen, ne? Kleine Lokalen, das ist die Familie, die selber kocht, selber serviert und die haben auch sehr oft so Geheimrezepten, dass in eine Suppe Coxinha gibt, in der anderen gibt eine Suppe Kibi, das ist so einem etwas arabisch, dass es so mit Rindfleisch und Maniokmehl ist und jeder hat seine eigene Geheimrezept. Es ist ein bisschen, kann man ein bisschen sich vergleichen mit diesen Tapas von den Spaniern.
Ja, Bodega.
Aber die Tapas von den Spaniern sind Einzelportionen. In Brasilien wird immer so ein Teller, wenn man Coxinha bestellt, man kommt nicht einer, es kommen so eine halbe Dutzend und dann sind wir zu viert oder zu sechs, dann wird mal gegessen, je nachdem, jetzt hat sich die Gewohnheit ein bisschen geändert, aber in der Vergangenheit haben wir so einen 8 Stück da und wenn du mal 4 gegessen hast, dann musstest du nur 4 zahlen. Das war in der Vergangenheit. Heute bestellt man, aber es kommt immer eine Portion und dann man isst und das ist immer in Gruppe. Das wird nicht, ich will 3 Coxinhas und ich will 2 von dem Pão de Queijo. Es wird immer Portionen bestellt und es ist eine Gruppe, ne, von 4, 5, 6 Leuten und wird mal gemeinsam gegessen. Ne, jeder probiert von etwas. Und dann wird das mal so, sagen wir so, ein Abend verbracht. Aber wenn man merkt gar nicht, dann plötzlich sind 2, 3 Stunden vergangen.
Ja, ich bin schon ganz satt fast von diesen ganzen kleinen Fingerfood, haben Sie gesagt. Aber ich muss auch sagen, es erinnert mich schon ein bisschen an Bodega. Allein schon von der Wortbedeutung wahrscheinlich. Sie sagen Boteco. In Spanien ist es wohl die Bodega. Ich glaube, da ist schon ein Zusammenhang. Und wir haben auch immer alle von einer Platte gegessen. Also es war auch nicht so, wie es in Deutschland in der Bodega ist.
Ja, da spürt sich ja auch schon so ein bisschen Kultur durch, nicht wahr? Nicht nur das Essen, wie es gekocht wird, nicht wahr, wie es zubereitet wird, sondern auch, wie es gegessen wird. Also gerade so im fränkischen Raum, da hat man es doch lieber so ein bisschen für sich alles, nicht wahr? Da kriegt man so einen Teller serviert, nicht wahr? Einen großen Haufen Schlachtplatte zum Beispiel, als Press. Und dann wird dann in sich reingestöpfelt, nicht wahr? Aber in Spanien, in Portugal und jetzt, wie wir hier lernen, auch in Brasilien, da ist es ja auch wichtig, dass dann auch so eine Gemeinschaft zusammen ist an einem...
Ja, das brauchen Sie hier nicht probieren. Gehen Sie hier mal...
Ich dachte, das ist Fingerfood, da kann ich doch auch mal bei Ihnen...
Naja, bei mir schon, aber hier in die Wirtschaft brauchen Sie nicht reingehen und beim Nachbartisch vom Teller runter essen. Da bekommen Sie schnell Hausverbot.
Wie ist das denn so, Herr Arthur, wenn wir über Essen, also wir haben jetzt über die, entschuldigen Sie, mein Portugiesisch ist eingeschlafen, in die Boteco? Boteco?
Boteco, ja.
Boteco, Boteco. Sim, claro. Wie sagt man
ja? Sim, claro, ja, das ist, das certo, sim, claro.
Bom dia kann ich noch, bom dia. Ja, das klingt auch gut.
Dann gehen wir jetzt zum einen Text von Margit Heumann.
Der Wirt der Stadtschenke am Tiergärtner Tor stellt den Kupferkessel mit der fränkischen Bierbowle zwischen die bauchigen Glastassen auf der Theke. So, alles fertig für die Firmenfeier des Frankenfernsehens. Noch ein kritischer Blick über die gedeckte Tafel, die Reihe hochglanzpolierter Speisenwärmer mit dem warmen Buffet und dem Desserttisch am Ende. Fehlt nur noch das Personal, murmelt er und verlässt den Saal, um seine Angestellten auf Trab zu bringen. Ein abgrundtiefer Seufzer durchbricht die Stille. In was für Zeiten leben wir eigentlich, jammert der Kloß und rotiert empört um seine eigene Achse. Ich bekomme eine Gänsehaut, wenn ich nur daran denke, wie man mich aus dem Tiefkühlschrank direkt ins kochende Wasser geworfen hat. Ein Schock. Das wünscht man seinen schlimmsten Feind nicht. Die Köche sind nicht mehr das, was sie einmal waren, pflichtet ihm das Schnitzel bei. Früher wurde ich in Butterschmalz in der Pfanne herausgebacken. Jetzt lässt man mich einfach in die Fritteuse fallen und im Öl ertrinken. Und wenn ich noch lange hier herumliege, ist es mit meiner Knusprigkeit auch vorbei. Wem sagen Sie das? Stöhnt der Kartoffelstopfer. Die Kochkultur ist ausgestorben. Ich werde aus dem Päckchen zusammengerührt und bin nur noch ein geschmackloser Einheitsbrei. Geht mir auch nicht viel besser, blubbert die Hochzeitssuppe und blinzelt ärgerlich über den Rand des Suppentopfs. 7 verschiedene Einlagen, die es braucht, um Glück zu bringen, habe ich schon lange nicht mehr. Und meine Fettaugen werden auch immer weniger. An mir ist das Gott sei Dank so ziemlich vorbeigegangen. Ich bin nach wie vor konkurrenzlos die Nummer 1, brüstet sich das Schäufele. Allerdings wird meine Herkunft weniger fett gemästet als früher. Und das Beste an mir, meine knusprig gebratene Oberhaut, bleibt so und so oft auf dem Teller liegen. Wenn's nur das wäre, beschwert sich der Gurkensalat. Mit dem Schlankheitswahn ist mir der Sauerrahm fast komplett abhanden gekommen. Seit neuestem muss ich mich mit Magerjoghurt zufrieden geben. Magerjoghurt, ich bitte Sie. Da muss das Aroma ja auf der Strecke bleiben, wo doch jeder weiß, dass Fett der beste Geschmacksträger ist. Kalorien sparen um jeden Preis. Das ist leider der Zeitgeschmack, erklärt der Karpfen. Was glauben Sie, gegen wie viele Nebenbuhler ich heutzutage anstinken muss? Aber ich behaupte meinen Platz, das schwöre ich. Er reckt die frittierten Flossen so weit wie möglich über den platten Rand. Rücken Sie mir bloß nicht auf die Pelle, ärgert sich die Rostbratwurst. Ich unterliege einem strengen Reinheitsgebot und Fischgeruch verdirbt meinen Charakter. Angeekelt wendet sie sich ab. Wie kann man nur so eingebildet sein, näselt der Wirsing daneben. So wie Sie riechen, weiß doch keiner, mit wie vielen chemischen Zusatzstoffen Sie versetzt sind. Das sagt der Richtige, gibt die Wurst erbost zurück. Sie duften auch nicht gerade nach Veilchen. Aber ich bin pürierte Natur pur, prahlt das fränkische Gemüse selbstbewusst. In dieser Hinsicht habe ich mir nichts vorzuwerfen. Das mag ja sein, tönt es aus der Kristallschüssel am Ende des Buffets. Aber ihre Konsistenz ist sogar für Blinde und Zahnlose eine Zumutung. Grau, grün und matschig, wie sie daherkommen. Ich dagegen. Der Obstsalat präsentiert sich in seiner ganzen knackigen Buntheit und setzt noch eins drauf. Und ihre Vitamine sind auch im Eimer, so lange wie sie schon vor sich hin köcheln. Das ist nicht meine Schuld, rechtfertigt sich der Wirsing, sondern psch, zischt die Bierbowle und unterdrückt einen Hickser. Sie kommen. Die Tür geht auf und das Personal nimmt Aufstellung, gefolgt von den Gästen. Mit A und O und M wird das Buffet gestürmt.
Herr Eisenbart, ich hab kurz nicht hingehört. Um was ging's gerade?
Ja, selber schuld, haben Sie einen sehr guten Text verpasst. Der ist in Marge Zweimanns Buch erschienen. Ein Kesserblick auf Franken. Und der Text ging um Lebensmittel. Selber überlegen, wie es ist, wenn man gekocht und gegessen wird. Und zwar schön. Die finden das schön. Hätten Sie das gedacht?
Ja, nein, aber das klingt, als ob ich jetzt die Sendung nochmal hören müsste, weil das stelle ich mir selber auch immer gerne vor, dass der Käse mit mir redet morgens zum Beispiel. Wenn ich mein Frühstück...
Können Sie. Sie können das nochmal hören. Ja. In der Wiederholung, Radio Z Mediathek zum Beispiel, können Sie es nochmal hören. Oder auf Podcast.
Genau. Ja, aber schau mal, ihr habt schon mir einigen Fragen gestellt, aber eine Sache bin ich neugierig. Wie lange kennt ihr euch schon und wie lange seid ihr schon bei diesem, sagen wir so, bei diesem Kulturprojekt von Eisenbart und Meisendraht?
Eisenbart.
Fast, doch, jetzt vier, glaube ich.
Ja, zwangsläufig, ja, nicht wahr? Man kann sich ja auch nicht immer so aussuchen.
Vier Jahre.
Und ein paar zerquetschte, nicht wahr?
Ja, aber auch 50 Ausgaben schon.
Ja, richtig. 50 Mal haben wir diesen Klimbim schon gemacht. Und deswegen ist auch mal unser Recht, auch mal was serviert zu bekommen. Und nicht nur immer abzuliefern. Nicht
auch mal die Beine hochlegen.
Ja, und einfach mal
die schrundigen Füße auf den Tisch legen, oben drauf.
Neben den Steinen, nicht wahr? Der Eisenbart ist ja schon alt. Der hat ja auch früher
50 Ausgaben. Da kann man mal mit Stolz zurückblicken. Was haben wir alles erreicht in unserem Leben? Eigene Sendung bei Radio Z.
Ja, ist etwas, dass ich auch ganz stolz bin, eine eigene Sendung zu haben. Aber zusätzlich würde ich auch gerne wissen, wie ist es diese Interesse am Literatur und in diesen Texten, wie ist es diese Idee oder dieser Prozess gekommen?
Ja, Herr Eisenbart, behauptet ihr von sich, Literatur studiert zu haben? Ich habe noch kein Diplom gesehen bisher und kein Doktor. Da gibt es ja immer so Hütchen, wenn man...
Das habe ich alles studiert.
Und
alles.
Ich habe einfach, wir haben uns damals in einer Schenke getroffen. Ich war in einer fränkischen Landschenke. Da gab es auch Fingerfood, das waren so Salzstangen, nicht wahr? Und unter diesem Geknusper der Salzstangen habe ich herausgehört, dass Herr Eisenbart, nicht wahr, einen Herrn Rilke, einen gewissen Herrn Rilke zitiert hat. Ich war unter Zuhilfenahme interessanter Körpergeräusche, nicht wahr? Da gibt es ja, wenn man Bier trinkt, das ein oder andere Geräusch von sich aus den... und ich dachte, das hatte so eine performative Sprengkraft. Und ich war zu dem Zeitpunkt gerade am Suchen nach einem, sage ich mal, Kompagnon für mein Radio-Imperium, das ich aufbauen wollte, aus dem dann leider nichts wurde. Aber dann haben wir bei Radio Z, sind wir dann gelandet.
Ich bin ja fast sowas wie eine Koryphäe.
Koryphäe im Körpergeräusche zu Rilke machen.
Sind's. Ja, Rilke, aber auch gerne auch Hülsenbeck.
Grillparzer, genau. Habe ich auch schon gehört von Ihnen. Das war sehr witzig beim Grillen, haben Sie den rezitiert, Sie kleiner Fuchs.
Auf jeden Fall haben wir dann uns sofort verliebt in ein Radioformat und sind zusammen durchgebrannt auf einer Honda, würde ich sagen. Vor 4 Jahren war das.
Das ist ausgezeichnet. Ich habe noch eine Frage, aber ich werde mal eine kleine Pause machen, jetzt zum Seher Schmidtke zu hören, was sie da uns geschickt hat.
Guten Tag. Folgendes. Ich will heute Abend richtig lecker kochen. Ne, wir sind 5 Personen. Da hätte ich gerne frischen Rosenkohl, so möglichst kleine Köpfchen. Und für die Vorspeise nehme ich mal so 6 mittelgroße Artischocken.
Es tut mir leid.
Keine Artischocken?
Es tut mir leid, so ein Laden, wie Sie ihn suchen, ist das hier nicht.
Wieso? Draußen steht doch Gemüsehandlung über dem Fenster.
Oh, das weiß ich. Ich habe das Schild mit eigenen Händen geschaffen.
Und ich will Gemüse.
Nein, was Sie wollen, ist arrogantes Modegrünzeug. Und das gibt es hier nicht.
Das ist ein Scherz.
Ein Scherz ist es, wie sich Ihre Artischocke benimmt, seitdem sie zur Arzneipflanze des Jahres gewählt wurde.
Oh, also dieses bedeutende gesellschaftliche Ereignis ist jetzt irgendwie an mir... Wieso war ich eigentlich nicht eingeladen?
Was meinen Sie? Warum sich die Artischocke auf einmal zum floristischen Dekorationselement aufbläst?
Keine Ahnung, aber sagen Sie es mir.
Sich als Diät, Mittel- und Wellness-Tee den Schnops und Neureichen dieser Welt an den Hals wirft.
Vielleicht sollte ich schnell mal nach Hause und das Ganze googeln.
Weil ihr der schnelle Ruhm zu Kopf gestiegen ist. Dabei ist sie im Grunde ihres Artischockenherzens nichts anderes als ein Distelgewächs.
Skandalös. Aber Rosenkohl werden sie doch haben.
Rosenkohl. Warum nicht gleich Orchideenkohl? Königin der Nachtkohl? Wie dekadent muss eine Pflanze sein, um einen zyklischen Blütenaufbau auszubilden?
Das fragen Sie am besten den Rosenkohl selbst.
Ich frage aber Sie. Der Rosenkohl wächst bedeckt samig. Er schämt sich seiner Samen. Meinen Sie auch, man müsse sich seiner Natur schämen?
Nee, da gehen der Rosenkohl und ich getrennte Wege. Apropos gehen.
Dann ist ja alles klar. Hier, bitte.
Was ist das jetzt?
Ehrlicher, nahrhafter Baumspinat. Er hat sich nie in den Vordergrund gedrängt. Ein Model in diesen Schickimicki-Kochzeitschriften wollte er nie werden. Er bleibt bescheiden und tut seine Arbeit.
Sieht ja auch ein bisschen aus wie Unkraut.
Kommt es denn heute wirklich nur auf das Aussehen an? Sagen Sie mir, zählen die inneren Werte noch etwas?
Doch, natürlich. Wie ist er denn so von innen, der Kollege Baumspinat?
Er hat ein violettes Herz. Violett ist die Farbe der Frömmigkeit und der Kunst. Wegen diesem kleinen Kerl mache ich das Ganze hier überhaupt nur.
Ja, Mensch, also wenn ich daran denke, wie verlogen das Gemüse war, das ich sonst immer esse.
Ich bin froh, dass er in Ihre Hände kommt. Für 12,70.
Ja, ich bin auch froh, dass ich jetzt nach Hause gehe. Mit ihm. So, wiedersehen.
Hörst du mich? Vater! Hast du mir nicht immer gesagt, ich würde nie zum Gemüsehändler taugen? Ich kann sogar Unkraut verkaufen. Vater, 12,70 für Unkraut. Und morgen, Vater, verkaufe ich einen Baumstrunk.
Ja, das war C.H. Schmidtke, der überraschenderweise aus Berlin auch wieder einen Text geschickt hat über eine kuriose kleine Gemüsehandlung.
Eine Handlung über die Gemüsehandlung?
Genau, richtig. Die Handlung erstreckt sich über diverse Handlungen.
Ja.
Seid ihr schon satt? Weil ich hätte mal etwas hier, sagen wir so, die Caipirinha hat leider zu viel Alkohol. Ich würde mal gern einen Suku. Suku ist praktisch ein Saft. Wir haben, das ist eine Gewohnheit oder es ist, wir essen immer gern, weil wir mal so viele exotische Früchte haben. Wollt ihr einen Saft haben? Ich hätte von Acerola bis Acai, bis Ananas, bis Guave, was ihr wollt. Oder lasst ihr euch überraschen.
Ja, gerne. Aber was ist denn nochmal Acai? Das lese ich immer. Acai.
Das ist eine Frucht von Norden, die ist so etwas süßlicher. Das ist so eine Art Johannisbeeren, ein bisschen süßlicher wie ein Johannisbeeren. Aber die ist sehr, sehr, sehr oder hat sehr viele Vitamine. Sagen wir so, Acai ist wirklich eine Vitaminbombe. Die hat Vitamine A, B, C. Es sieht so aus, ehrlich gesagt, ich bin hier nicht so der Acai-Expert, aber die große Werbung, das jeder macht, ist, weil die Acai sehr, sehr, sehr gesund ist.
Ah, okay.
Und natürlich, dass es im Norden ist. Und Acai ist auch eine Frucht, das relativ leicht ist zum Gedeihen, zum dass man trotzdem mit wenig Wasser und viel Sonne trotzdem den Frucht ist. Es gibt einige, die wesentlich empfindlich sind. Und dann deswegen ist Acai so berühmt und hat sich so gut verbreitet.
Ja, eben. Also wie der Spinat, der aus dem Schnee herausgekratzt wird, unter widrigen Umständen zu einem leckeren Schmuffi, kann man den Acai auch aus schwierigen Bedingungen vom Berg herunter.
Ja, ich habe immer gedacht, dass ACE gemeint ist, aber das ist was anderes.
Na, ich muss vorsichtig sein. So viele Informationen habe ich nicht, weil ich nicht aus Norden komme oder nicht aus Nordeste komme. Ich komme aus Rio, ich komme aus Südosten. So dass es, man soll nicht sehr weit von Fenster rausgehen, ohne die richtigen Informationen
zu haben. Ja, wie schon Goethe gesagt hat, man soll nur über das schreiben, wovon man auch tüchtig wacker Ideen hat oder Ahnung. Das haben Sie sich hinter die Ohren geschrieben, Herr Arthur, das finde ich sehr gut.
Okay, dann bringe ich mal, sagen wir so, ich bringe eine Ananassaft und eine Guavesaft. Das sind beide.
Ja, Guave ist immer eine gute Wahl. Ich war Guave. Guave hat so eine schöne, leicht mehlige, nicht zu süße, wenn ich mich richtig erinnere.
Und auch eine sehr alte Frucht, ne? Das kennt man ja. Kennt man ja schon aus den Asterix-Comics. Guave Cäsar, sagt Ihnen das was, Frau Meisendraht?
Ja.
Da bleibt Ihnen die Spucke weg, was?
Ja, aber hallo. Ihr Latein möchte ich auch mal haben. Und was heißt Guave Cäsar?
Der König der Früchte heißt dies. Natürlich ist mein Latein noch sehr gut. Übrigens auch das Portugiesische kommt aus dem Lateinischen. Deswegen ist es kein Wunder, dass wir jetzt Guavensaft trinken. Herr Arthur?
Ja, okay.
Hat eigentlich Spinat auch was in der brasilianischen Küche zu suchen?
Ja, aber nicht so als Haupt. Ja, wir haben Spinat, aber wir haben ein sehr ähnliches Gericht. Oder sagen wir, das wird diese Kombo, ähnliche Kombo in Brasilien gemacht mit Spinat und Spiegelei in Brasilien. Ich denke, dass es jetzt in Deutschland auch sehr gänglich ist, sehr, 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 sehr oft man so etwas isst. Ne? Aber man kann man das nicht als brasilianisch, es ist so wie Pizza. Wir haben in Brasilien sehr, sehr viele Pizzalokale, aber das ist wegen der Einwanderung. Wie gesagt, nach dem Ersten Weltkrieg ist 1 Million Italiener nach Brasilien eingewandert. Es ist 1 Million in São Paulo, ne? So dass es sogar, wenn man diese, wenn die Paulistanos und die Paulistas spricht, dann man merkt man sogar, dass die immer noch den Einfluss von den Italienern bis noch heute gibt. Trotzdem, das ist schon, sagen wir so, 45, das ist so mehr als, lass ich mal richtig zählen, das sind 55, das sind schon 70, das sind schon 70, genau. Die sind schon mehr als 70 Jahre, dass sie gekommen sind. Aber trotzdem, das ist schon die dritte Generation. Aber die Einfluss ist von den Essen und auch von der Sprache immer noch da, wie die Paulisten sprechen.
Fast schon mediterranes Feeling dann im Regenwald.
Nein, dein São Paulo ist kein Regenwald. São Paulo ist wirklich... sind 20 Millionen und das ist wir nennen das ist praktisch, das ist so ein Gebäude, ein Betonwald. Ne? Das ist schon
Concrete Jungle,
ganz passend.
Konkreter Dschungel, so wie das auch vielleicht die Dadaisten gemacht haben mit den Wörtern.
Nein, das ist leider...
Das konkreter Dschungel, das ist ein konkreter
Dschungel. Sie sind doch verrückt. Sie müssen ihr Englisch mal wieder, Duolingo sag ich nur, Duolingo, Frau Meisenstrahl.
Wieso ist das nicht konkreter Dschungel? Habe ich da jetzt was falsch verstanden? Habe ich jetzt immer...
Literatur und Kochen, fällt Ihnen dazu was ein?
Ein abstrakter Dschungel.
Frau Meisenstrahl.
Ist das ein abstrakter Dschungel? Ja, Kochen und Literatur, Pipperlapapp, wir sind doch hier zum Essen, nicht wahr? Also,
hat der alte Hexenmeister,
Ja, stimmt, Koch, weiß ich nicht, was der Mops kam also in die Küche und stahl dem Koch ein Ei. Ist das auch, ist das...
Okay, bevor dass wir die Diskussion zu weit gehen, zu tief, dann machen wir eine kleine Pause und hören wir jetzt Hanne Mausfeld.
Köchel, reduziere, püriere, passiere, köchel, lass ruhen und dann nimm das restliche Wässerchen oben auf, filtriere, kläre die pure Essenz und sprühe den Juice auf die Zungen der Gäste. Ah, Tomate pur.
Ja, das war konkrete Poesie von Hanne Mausfeld, gelesen von Bert Berlin. Freut uns sehr.
Da freue ich mich, wenn ich wieder hinhören kann und auf die Homepage gucken als Beispiel. Unter www.eisenbadmeißendraht.de oder .com gehen kann und mir dann konkrete Poesie nochmal in den Dschungel reinbollern kann. Nicht wahr? Also Boller, also, das wäre dann konkret.
Wir haben jetzt hier diesen leckeren Sugo. Nee, Sugo ist italienisch.
Sugo, genau, Sugo.
Ah, Sugo.
Sugo, ja, das ist genau richtig. Und das ist so, in Brasilien hat man sehr viele kleine Kneipen, dass es praktisch nur Sucos anbietet. Man hat wirklich 20, 30, 40 Früchte. Man kann Maracuja und man kann auch mischen. Maracuja mit Orangensaft oder Limette mit Ananas. Man hat alle Möglichkeiten und es ist wirklich so etwas, dass man bestellt und in 2 Minuten ist es fertig. So, dass man praktisch, wenn man in der Stadt ist, Man macht eine Mini-Pause, trinkt man und geht weiter. Das ist so sehr, 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 sehr schnell und sehr praktisch. Ne?
Eine kleine Erfrischung sozusagen. Und wir kippen uns das hier eimerweise hinter die Binde, Herr Eisenbart. Sie sind ja schon...
Der schmeckt aber auch gut.
Ja, der Guave, nicht wahr, Guave gemischt mit Ananas. Das ist ein Gedicht, würde ich fast schon sagen. Das ist ein echtes Gedicht, Herr Eisenbart. Das sollten Sie mal. Das auch konkret.
Ein konkretes Gedicht.
Konkretes Gedicht. Ein Saft auf dem Tisch kann auch ein Gedicht sein. Ein konkretes.
Was gibt es denn noch zu essen, Herr Arthur? Sie haben ja wirklich alles aufgekocht. Sie haben hier LKW-weise haben Sie hier das Essen und Trinken aufgefahren. Ich weiß gar nicht, wo ich als erstes hingucken soll.
Okay, nächste Mal, sagen wir so mal, würde ich mal, wenn wir mal im Sommer sind, mal sehen, ob wir die Gelegenheit mal zu grillen und einen, was wir mal Barbecue, aber wir nennen das Churrasco. Und Churrasco kommt aus Süden. Das ist auch eine sehr, die Pampas und den Pantanal. Und das ist, wo die Grünste Rinder sind. Und die Argentinien und die Uruguayen haben das auch sehr gern. Und in Brasilien wird den Churrasco gemacht. Und wir haben etwas ganz Interessantes und ganz speziell. Es ist praktisch, in jedem Stadtviertel gibt sowas, so eine Art Restaurant. So wie hier in Deutschland, jedes Stadtviertel hat einen Italiener und einen Griecher, ne? Wenn ich mal so allgemein sagen kann. In Brasilien hat jedes Stadtviertel eine Churrascaria. Und eine Churrascaria, wenn wir mal irgendwann mal Gelegenheit haben, es ist so, man ist es so praktisch eine All-You-Can-Eat und das Essen, Rind, Lamm, Hähnchen, Schwein, Pute, alles.
Und das ist was für Sie, Frau Meißendraht, das ist, da sind Sie, da fühlen Sie sich zu Hause, glaube ich. Ist das was für Sie?
Ja. Schon, durchaus. Soll ich jetzt dazu... Ich wollte jetzt zuhören eigentlich, Herr Eisenbart. Ich kann doch nicht immer dazwischen quatschen, wenn Herr Arthur hier seinen Vortrag hält.
Auf welches Fleisch freuen Sie sich am meisten?
Ich bin Vegetarierin. Ich hab doch jetzt bloß aus freundlich... Sie können mir doch jetzt nicht hier das Fleisch unter die Nase... Herr Eisenbart, Sie wissen, dass ich das hasse. Wie die Pest. Ich war... Ich will...
Nee, aber das ist kein Problem, nicht aufregen, kein Problem, dass bei diesen Lokalen, dann lasse ich mal weiter erzählen, diese Lokale ist hauptsächlich Fleisch. Und das bedeutet, man geht man hin und man hat man einen Karte auf dem Tisch, rot, eine rote Seite und eine grüne Seite. Wenn man anfängt, dann macht man grün und dann kommen die, was die mal Cortadores nennen, mit den Spießen und schneiden so kleinen Stücken Fleisch und geben auf den Teller. Und es gibt einen riesigen Buffet. In dem Buffet gibt es Salaten, gibt auch Gerichten. Und für die Vegetarierinnen und sogar für die Veganen gibt auch Möglichkeiten. Aber hauptsächlich ist Fleisch angesagt. Ist ein bisschen dekadent, weil man isst mal, bis man nicht mehr kann. Ne? Und, aber das ist so eine typische, sagen wir so, das ist, wie gesagt, jedes Stadtviertel in Rio oder in São Paulo hat man so eine Churrascaria. Ne? Und das ist man dann wirklich etwas Preis. Es gibt auch, so wie bei jedem Restaurant, so von etwas populärer bis Luxus. Es gibt, das fängt mal, was weiß ich, ich würde schätzen mit, es ist eine Pauschal, all you can eat, so von 40 Euro bis 120 Euro. Sagen wir so, das ist die Spanne, ne? Mit 40 Euro oder 30 Euro isst man die Standardsachen und hat man eine ganz vernünftige Buffet. Lohnt sich schon, es ist schon sehr lecker. Und bei den 150 kommen sogar Lagust oder Kaviar oder was noch immer. Dann hat man wirklich eine Luxus Essen wie beim 5-Sterne-Hotel. Ne? Das ist die Churrascarias.
Stochastik
vom Eisendraht.
Stochastik. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich hier etwas Vegetarisches und wenn ja, was? Also gibt es denn hier Kartoffeln zum Beispiel? Das kommt ja auch zum Beispiel aus Amerika, nicht wahr? Also ist das dann auch ein Ding oder was? Was würden Sie mir denn jetzt da empfehlen von dem Buffet da vorne?
Was ich mal ohne Zweifel empfehlen würde, sind die Palmherzen. Eine weiße Gemüse, sehr zart, sehr frisch. Das ist, haben Sie schon mal probiert? Palmherzen? Es ist ein bisschen, von dem Geschmack ist ein bisschen wie Artischocke.
Ja, ich wollte gerade sagen, es klingt auch ein bisschen so. Artischocke sieht ja auch aus wie so ein Herz, nicht wahr? Wie so ein Herz. Ja, das kann ich mir schon durchaus, also...
Es schmeckt ähnlich, aber sieht total anders aus als Artischocken. Aber es schmeckt ähnlich. Es ist so etwas Zartes, geschmackvoll und Feines. Ne? Und es gibt da Shrimps, okay, es ist schon wieder Grip. Aber man hat mal Rucola-Salat. Ja.
Das ist mit Fleischsalat.
Auch. Aber wer nicht vergessen, sie ist Vegetarierin.
Karpfensalat?
Nein.
Gibt's den auch?
Karpfen nicht. Karpfen ist sehr interessant. Ich persönlich liebe Karpfen, aber Karpfen in Brasilien, besonders in Portugal, man kann Karpfen, nur so als Hinweis, ne? Wenn man einen Brasilianer oder einen Portugiesen als Gast hat, nie Karpfen anbieten. Nie. Es ist so fast eine Beleidigung. Obwohl ich selber gern esse, aber das ist so wirklich, die sind verwöhnt mit Atlantik, Fischerei und mit Edelfischen und mit wirklich die Kenner und die leben von Fischessen, die Portugiesen. Und deswegen ist Karpfen für denen, die essen im Not, aber nicht anbieten als mal einem etwas Besonderes, ne? Weil man kann mal als Deutscher denken, oh, ich mache etwas ganz Besonderes, ich mache Karpfen, bitte Karpfen an, aber für einen Portugiesen ist das keine gute Idee.
Da kann man den Portugiesen auch ins Gesicht spucken, das ist genauso.
Ich würde nicht so schlimm sehen, aber die sind verwöhnt mit, wer in Portugal war und schon mal in einem Fischlokal war, weiß, worüber ich spreche.
Ich habe ja mal in Spanien gewohnt und da war ich jede Woche in der...
Ja, wo sie ja auch nie aufhören, davon zu erzählen. Ich war also
genau,
jeden
Tag... Das war wirklich, die waren auch sehr stolz auf ihre Fischhalle. Ich war einmal die Woche in der Fischhalle. Da waren um die 200 verschiedene Sorten Fisch und aber kein einziger Karpfen. Also ich kann mir das gut vorstellen, dass die sagen... Ja, wir können den Karpfen, wir haben auch viel Karpfen, wir haben viel, viel Karpfen. Wir kommen gar nicht um den Karpfen rum, aber wir stellen ihn hier nicht in die Fischhalle, weil er stinkt.
Aber also jetzt, um nochmal auf die Kultur, nicht wahr? Um nochmal auf die Kultur da müssen kulturelle Brücken gebaut werden, nicht wahr? Kulinarische Brücken. Vielleicht können wir uns irgendwie hinüber, das muss doch irgendwie zusammenführbar sein. Also die Restaurants, das Buffet, nicht wahr, mit dem Karpfen. Wie sieht's denn mit Schichtsalat aus? Kennen Sie Schichtsalat? Das ist doch mal wichtig. Ja, Schichtsalat. Kennen Sie Schichtsalat?
Ich glaube wahrscheinlich, aber mir kommt nichts im sofort in den Kopf.
Das ist deutsches Esskulturgut ersten Ranges, Herr Eisenbart, würde ich sagen. Wann haben Sie den letzten Schichtsalat gegessen, Herr Eisenbart?
Ich glaube, zu meiner Studentenzeit. Es ist wirklich so Studentenparty-Essen.
Sehen Sie, also passen Sie auf, Herr Arthur. Es ist ganz einfach. Sie brauchen nur gestiftete Sellerieknolle, nicht wahr? Sellerieknolle, gestiftet, nicht wahr? Dann kommt aus Brasilien vielleicht sogar eingeflogen eine Ananas dazu, nicht wahr? Um das Internationale zu betonen, die Weltgewandtheit. Und wird das gemischt. Dann kommt Mayonnaise drüber. Das ist auch eine kulinarische Sache, dass die Mayonnaise bindet quasi die Kulturen zusammen in diesem Salat. Und schlussendlich dann Ei, nicht wahr? Ei und Karpfen. Nicht wahr? Und das wäre doch vielleicht, da kann man doch Variationen machen, dass man vielleicht einen Atlantikfisch noch hineinschwimmen lässt, nicht wahr? Oder eine Teigtasche zerschnippelt, nicht wahr? Und dann schichtet man das und dann kann man das mit einem Tortenheber so auf den Teller verteilen und jeder kriegt dann von diesem kulturellen Gemisch, kriegt dann ein Batzen, sagen wir. Wir sagen im Fachjargon Batzen dazu, wenn man das auf den Teller...
Man kann auch vorher so ein Doodle machen, wo man herumfragt, was das Lieblingsessen von den Leuten ist und dann macht man da draus Schichtsalat, wie wäre das?
Ja, das ist doch gut, nicht wahr? Da bringt man
von allen Kulturen irgendwie das Nationalgericht.
Und genau, das, einfach alles zusammenrühren, richtig. Genau, Sie haben es verstanden, Herr Eisenbart.
Schichtsalat du Monde.
Ja, das ist eine gute Idee. Ich werde sogar Notizen jetzt machen. Und während ich Notizen mache für dieses Schichtsalat, können wir Michael Schmidt jetzt hören.
Aus der Chronik Gesta Professorum Wulser heute... Anatol Xerophil Wulzer, geboren 1656 in Haderfleck, gestorben 1723 in Canterbury, England. Frühe Beschäftigung mit den schwarzen Kochkünsten, Lehre zum Rübenschäler und Fledermausrupfer in der Garküche des berüchtigten Topfpressers Alfonso Calcius Beccus. Anschließend unstetes Leben als Feldkoch im Gefolge von Eugen Franz Prinz von Savoyen-Carignan im Rang eines Untergulasch-Kanoniers. Von Wulzers Wirken zu dieser Zeit zeugt das Volkslied »Prinz Eugen, der arme Ritter«. Nach einer offenen Feldküchenschlacht mit 7 Verwundeten und 15 Toten, Degradierung und unehrenhafte Entlassung. 1699, Flucht nach England. Dort erwarb sich Wulzer innerhalb kürzester Zeit den Ruf eines raffinierten Gaumenkünstlers, was ihm ein Engagement am Hof Wilhelms III. Einbrachte. 1704, Ernennung zum Coctor Honoris Causa. 1711, Professor Honoris Cucinae, gilt heute als inoffizieller Begründer der modernen britischen Küche. 1720, Erfinder des Invertbratens in pochierter Brechwurz. Davon der landläufige Beiname Wulzer, der Brechwürzer. 1722, Ritterschlag. 1723, Tod auf dem Scheiterhaufen wegen gotteslästerlicher Zubereitung einer königlichen Pastete. Bestattet in Schranzenloch, Bayern. Abgegangen. Vom Volksmund überliefert ist die Epitaph in Schrift Katzenkraut und Sauerampfer, Green, Rhabarber, Hafenöl, Saturon, Marubium, kochte Wulzer Anatöl, Urtica Diocia, und dazu 3 Schüsschen Essig, die er schoss aus der Pistole, garantiert nehmen die Treffer zu Verderben und Unwohl. Molche, Katzen, Fledermäuschen, Nattern, Fliegen, fette Protzen, in den Kessel mit Filzläuschen, mancher Magen musste konzis verzichten. Würzer, jetzt ist's ausgustiert. Von ihm blieben bloß Gerüche, mit viel Schwefel mariniert, kochte nun in Teufels Küche.
Über das Lied Feijoada Completa. Das Lied von Chico Buarque wurde 1978 komponiert. Es protegiert die brasilianische Gesellschaft inklusive Esskultur. Auffällig ist die Verwendung des Imperativs beim Ansprechen der Frau. Eine Macho-Welt. Man zeigt das gesellschaftliche Verhalten der Brasilianer und der bekannte Jeitinho-Art und Weise. Man ist spontan und kann improvisieren. Zum Beispiel sich kurzfristig etwas in einem Kiosk schmarotzen, pendura, um später zu zahlen. Weiterhin lassen sich versteckte Botschaften finden, die auf die damalige Militärdiktatur anspielten, wie Que nem me conte, erzählt bitte nicht weiter. Oder das Wortspiel Diz que tá dura, das eigentlich bedeutet, dass man pleite ist, wird verwendet, um das Wort Ditadura, Diktatur, in das Lied einzubauen. Weiter die Übersetzung. Die erste Strophe. Frau, du wirst dich freuen. Ich bringe ein paar Freunde zum Quatschen. Die kommen mit einem Hunger, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Die kommen mit einem Durst von vorgestern. Hol das gekühlte Bier, stupidamente gelada, das fast bis an den Gefrierpunkt ist, für die Truppe. Und lass uns Wasser in den Eintopf gießen. Was so viel bedeutet, wie lass uns den Eintopf strecken, um mehr Leute satt zu machen. Zweite Strophe. Frau, behalte die Ruhe. Du musst den Tisch nicht decken. Stell die Teller einfach auf den Boden und gut ist es. Bereite die Würste als Vorspeise vor, nur Zucker, Eiswürfel und Limette und lass uns Wasser in den Eintopf gießen. Merkt man, dass er sagt nicht, dass die Frau eine Caipirinha machen soll. Er nennt einfach nur die Zutaten. Zucker, Eiswürfel und Limetten. Die dritte Strophe. Frau, frittiert eine Menge Speck als Beilage. Reis, Farofa und Pfeffer. Orange, Baio oder Salette. Schmeiß Paio, dürren Fleisch und Speck in den Topf. Und lass uns Wasser in den Eintopf gießen. Die letzte Strophe. Frau, nach dem Salzen macht eine Einbrenne, um die Soße sämiger zu bekommen. Nutze das restliche Fett der Pfanne, um den Kohl aus Minas besser zu würzen. Sag, dass du pleite bist und lass es aufschreiben bei unserem guten Freund. Und lass uns Wasser in den Eintopf gießen.
Ja, Frau Meisendraht, sind Sie noch da?
Ja? Ja, Sie sind ja schon erheitert von den von dem Bäuerchengetränk. Landei. Ich hab mal, kennen Sie die Redewendung, das ist ein kleines Ei, eine Stadt ist ein kleines Ei, auf Portugiesisch. Ich hab das mal gehört, wenn quasi jeder
ja,
was kennt,
ist gleich im dass dann Hof. Das man kann man so sagen, ja. Die Redewendung ist bekannt.
Ja, sehen Sie, man sagt, wenn man bei uns sagt, dass Nürnberg ist ein Dorf, nicht wahr? Ich kenne sogar
die Welt ist klein, das ist
weiß ich nicht. Ich kenne jetzt ja. Und im Brasilianischen gibt es diese Wendung, das ist ein kleines Ei, nicht wahr? Und das finde ich ja auch, das ist ja auch Kulinarik. Nicht wahr? Das kleine Ei, da wird gleich wieder aufs Essen referiert. Sind die Brasilianer das scheint schon ein wichtiges Stellenwert zu haben, wenn das sogar in so Alltagsbegriffe hineinwandert.
Ja, sagen wir so, das ist sogar einem sehr wichtigen Faktor, die jetzt komme ich ein bisschen mehr zu dem wirtschaftliche, ökonomische und sozialen Seite. Diese Hühnerfarms und die Eier haben in die letzten 30, 40 Jahre die Situation, die Nahrung in Brasilien geändert. Dank dieser Industrie, ne? Dass es mal wirklich die Unterernährung ist geringer geworden, dank Ei, ne? Ich glaube, es ist nicht, was sie mal eingeleitet haben oder wissen wollten, aber das ist die so eine zusätzliche Information, dass ich weitergebe, ne? Das ist mit diesen Agrarindustrie in Brasilien und mit den großen Exportationen, wir haben wirklich die Ernährung, besonders die Proteinmenge für die Armeren erhöhen können. Ne?
Ja, durch das Ei.
Ja.
Ei. Eisenbad. Herr Arthur, da ist der.
Hören Sie mich?
Ich höre.
Ich sitze hier drüben am Sofa. Entschuldigung, ich wollte mal fragen, wo die Toilette bei Ihnen ist. Ich fand es sehr interessant, aber ich muss dringend das wissen.
Okay, zweite Tür rechts.
Hier lang?
Ja, genau.
Okay, ich bin gleich wieder da, Frau Meisendrath. Wollen Sie ja...
Das macht der... Herr Arthur, das müssen Sie wissen, der Herr Eisenbart macht das gerne, dass er verschwindet. So. Ich weiß noch nicht genau, ob es Taktik hier ist, lang. Ob es Kalkül ist, nicht wahr? Um mich... Ja, Herr Eisenbart, Sie sehen doch, da steht ganz groß O.O., nicht wahr? Das ist jetzt nicht kein Problem. Herr Arthur, Sie müssen wissen, der Herr Eisenbart, ich weiß nicht, er ist ja alt. Manchmal macht das, glaube ich, um mich zu ärgern, damit ich dann alleine bin. Aber jetzt habe ich ja Sie, Herr Arthur. Jetzt können wir reden. Wollten Sie noch was erzählen über Kultur, brasilianische Kultur? Was macht denn die Literaturszene?
Oh, die Literaturszene. Da bin ich etwas überfragt. Ich kenne mich etwas mit der Musikszene. Dass wir noch neuen, sagen wir so, wie wir mal über den Chico Buarque da in unser Programm ein Lied da erzählen und mal besonders wegen die Feijoada Completa, das ist unser Nationalgericht. Aber wir haben jetzt eine neue Generation nach, sagen wir so, eine kleine Delle. Das bedeutet das ist meine, sagen wir so, meine Sicht, ne? Die Diktatur in Brasilien von 64 bis 85 hat sehr die Musik entwickelt, unbewusst, ne? Weil die Künstler mit diesem Druck, die haben sich nicht gut gefühlt, dann haben sie die Musik benutzt, erstens Message zu geben, dass es wichtig war zu der Zeit, dass die nicht einverstanden waren mit den politischen Situationen.
Protestsong.
Ja, aber in einem ganz feiner Weg, weil wir hatten Zensur und in einem ganz metaphorischen Weg. Das waren sehr gut gemachte Lieder, das immer doppeldeutig waren und damit so die Message ganz fein weitergegeben wurden. Ne? Und das ist diese Generation von Chico Buarque, von Caetano Veloso, von Gilberto Gil, Djavan, Pepeu Gomes, das sind unzählig, ne? Das ist mal in dieser Generation waren, dann haben wir mal eine Lücke gehabt, dann haben wir mal Cazuza und Renato Russo gehabt und jetzt sind wieder nach einem Funkloch, wir haben wirklich so eine Funk, ich nenne Funkloch, das bedeutet, wir haben wirklich mit etwas Rap und Funk, das ist Hip-Hop, das ist, muss man ganz genau die Wörter wählen, bevor dass man sagen so etwas verurteilt, aber ich gehe mal eher zu der emotionalen Seite. Mir hat es viel besser den MPB gefallen als die Hip-Hops und Raps und diese letzte zwei Dekaden. Ne? Und jetzt ist wieder etwas ganz Neues da in Brasilien mit Emicida und Zeca Caballero und anderen Musiker, dass wirklich das alles wieder erfrischt.
Kennen Sie Antunes?
Antunes? Wahrscheinlich ja, aber das sagt mir jetzt nicht.
Den finde ich sehr schneidig. Finde ich sehr.
Die Eisenbad jetzt.
Fällt mir gut.
Sie können doch nicht schon wieder jetzt mit Ihrem obskuren Halbwissen. Ihr waren gerade dabei zu erörtern, ja, ich war diese Feinheiten, die in der Sprache, nicht wahr, in den Texten, nicht wahr, Lyrics und Lyrik, nicht wahr, also Musik als Katalysator der Literatur, nicht wahr, Poesie steckt da drin, nicht wahr, Wörter stecken da drin. Herr Arthur, so habe ich das jetzt verstanden, dass sich gern über die Musik sagen wir mal, literarisch ausgedrückt wird, gerne mal. Das nehme ich jetzt mit, so mit Feinheiten und Zensur.
Ja, mal sagen wir so, die Poesie, sagen wir so, man noch nicht vergessen die Bossa Nova, ne? Sagen wir so, Vinicius de Moraes war kein Musiker, das war ein Poet. Ne? Das bedeutet, er hat wirklich Sachen da gemacht, wie Triste oder was weiß ich. Garota de Ipanema selber und die ganzen Lieder, das sind so Meisterstücken. Ne? Und einer von seinen Partnern, den Tom Jobim, ne? Das ist mit Sabiá und anderen. Águas de Março ist eine Bossa Nova, das es gibt ein Duett mit der Lish Regina, das ist ganz bekannt. Ne? Das war die eine von den größten Sängerinnen, leider ist sie sehr früh gestorben. Das ist Águas de Março, ist in der Liste von den 100, bei Rolling Stones ist er in der Liste von den 100 besten Lieder. Das ist sogar in den Top 50.
Wissen ja? Sie was? Für mich ist das beste Lied.
Ja, Herr Arthur, Sie kennen sich ja super aus. Wie kommt es denn Bossa Nova, nicht wahr? Bossa Nova, ist das so eine, wie soll ich sagen, ist das so eine brasilianische Eigenart oder wie kommt das eigentlich? Warum? Wieso? Ach,
das ist, sagen wir so, wie gesagt, da muss man vorsichtig sagen, ich bin kein Musikhistoriker, aber das kommt nie von null. Das bedeutet, das ist nicht nur Bossa Nova, aber jede Bewegung, jede Sache, kommt nie von null. Es ist so ein Stein über den anderen. Und das ist so, es gab den Samba, die Sambas, und das war ein bisschen, dieses Samba war ein bisschen, sagen wir so, verurteilt. Das war nicht Elite-Musik. Aber dann ist eine Gruppe von jungen Leuten, das ist einfach in diese 54er Jahre, 55er Jahre hat Brasilien geboomt. Die haben das war nach dem Krieg und es war so, dass Brasilien das neue Land war, große Migration und auch, man muss sehen, es gab diesen Kalten Krieg und dann das, sagen wir so, alles, was jetzt nach Osten war verboten. Dann hat Brasilien und Mexiko sehr davon profitiert. Und dann mit dieser Entwicklung hat eine Gruppe von Künstlern sich in Rio, das war auch so ganz, ganz geografisch limitiert, in der Südzone von Rio. Man kann sich vorstellen, dass es zufälligerweise, sagen wir so, ein Teil von Berlin, ne, sagen wir so, ein Kies, wie die sagen, die haben sich immer da getroffen. Und dann ist es diese Bewegung hat sich mal entwickelt. Und das gab schon sehr viele Sachen, sogar mit Neuer Horsa. Das war einer, der es mal Bossa Nova machte, ohne zu wissen. Er hat das weg von diesen 1-2, 1-2, 1-2 gesungen. Er hat so Breaks gemacht, wo keine Breaks zu erwarten waren. Und da hat man so die Bossa Nova sich mal so an den ersten Schritten. Und dann kam João Gilberto. Der João Gilberto ist praktisch so so eine Meilenstein nach João Gilberto und Chega de Saudade, eine Platte, das die gemacht haben, dann ist alles, sagen wir so, alles signiert oder alles da fest. Ne? Und dann haben die ganzen Carlos Lira, Roberto Menescal und João Donato, das ist unzählige Leute, haben da sogar Chico Buarque hat ein oder zwei Bossa Novas gemacht, so dass es mal diese Musik entwickelt wurde. Und eine Sache, das ist auch sehr da passiert ist, war ein Preis. Ich denke, das war auch für Nägel. Ich denke, das war 62. Da haben die Kant gewonnen.
Kant? Wir haben Kant gewonnen.
Kant.
Also Kant, also
diese Filmfestival.
Die Lichtfestspiele, ja.
Genau, die haben die das gewonnen mit Orfeo Negri, so Cinema Novo, so neue Film, eine neue Filmart, neue Darstellung mit neuen Kameraspositionen und mit einer anderen Darstellung. Film so mehr, etwas mehr in Richtung Theater und nicht Richtung Hollywood. Und da haben die
Truffaut, den Kant.
So ein bisschen der Richtung muss. Ich muss immer vorsichtig sein, nicht, dass ich den falschen Vergleich mache. Ne?
Ich dachte nur, das, da kennen Sie sich doch auch, Herr, Sie haben doch Film studiert, Herr Eisenbart, sagen Sie doch auch mal was.
Was?
Dass ich mich jetzt hier vertruffe und einen Quatsch erzähle.
Nee, aber kennen Sie Tabu? Den Film?
Malefiz kenne ich, das ist ein Spiel, das haben wir im Silvester, Tabu, ja. Da muss man.
Der brasilianische Film, glaube ich.
Die habe ich nicht gesehen. Aber bevor dass wir über den Film, ich denke, das wäre Zeit, wieder einen Beitrag zu hören. Jetzt von Clara Fieger.
Letztes Jahr ging ich in den Steinbrüchen bei Eichstätt spazieren. Es war um Ostern herum. Ich besuchte meine Eltern, um das Fest mit ihnen gemeinsam zu feiern. Doch musste ich mal raus. Frische Luft schnappen, mich bewegen, den Osterschinken verdauen. Ich spazierte also den Berg nach oben zu den Jurasteinbrüchen. Erst ging ich nur um verschiedene Steinhügel herum und zwischen ihnen hindurch. Später stieg ich auch auf einen hinauf, was vom Geräusch der herunterpurzelnden Steine und der zerbrechenden Juraplättchen unter meinen Füßen begleitet wurde. Die Sonne schien, es war ein schöner Frühlingstag. Ich konnte oben den weiten Ausblick genießen, stand da wie ein Caspar David Friedrich, nur ohne Nebel. Von oben aus konnte ich eine kleine Gruppe Jugendlicher beobachten. Sie waren etwas abseits auf einen weiteren Steinhügel, den die Sonne beschien. Sie hatten eine Picknickdecke ausgebreitet. Sie hörten durch eine Bluetooth-Box Musik, die leise bis zu mir hinauf zu hören war. Es lief Estelle, American Boy. Sie tranken Bier und sie rauchten Zigaretten. Sie waren einfach am Abhängen. Das Abhängen, bei dem man einfach die Zeit miteinander verbringt, nichts Spezielles tut, aber dabei zusammen ist. Mich beamte es in meine eigene Jugend zurück, als ich hier auch mit meinen Freundinnen abhing. Meist auf einem anderen Berg, oft tagelang, nächtelang. Mal auch im Tal, am Fluss, im Freibad, mal bei jemandem zu Hause. Alle konnten kommen und gehen, wann es für sie gepasst hat. Im schlimmsten Fall, wenn die Eltern Stress machten. »Hey, ihr da unten, genießt eure Zeit, so viel werdet ihr vielleicht später nie wieder davon haben.« Während ich am liebsten diese Gedanken heruntergerufen hätte, begann ich zu überlegen. Hänge ich noch ab? Also mit Freundinnen selten bis nie. Ich weiß nicht, ob es am Erwachsenwerden liegt oder an Corona, an meinen Wohnsituationen, am Arbeiten oder an etwas anderem, aber die Zeit zum Abhängen fehlt mittlerweile. Wenn man jetzt Freundinnen treffen möchte, dann ist es meistens sehr schwierig, überhaupt einen gemeinsamen Termin zu finden. Alle sind immer so busy, ich selbst ja nicht ausgeschlossen. Dann ist es zeitlich auch meistens ziemlich begrenzt, ein paar Stunden genügen. Dann ist das meistens kombiniert mit fancyen Essen und Trinken, es wird immer besonderer und teurer gekocht und ich frage mich, wann ich wieder einfach nur Nudeln mit Pesto essen darf. Meistens sind diese Treffen halt ganz nett. Danach ist man aber froh, wieder allein zu sein. Die Menschen werden ja auch immer komplizierter, denkt man noch, legt sich dann mit vollem Magen ins Bett und schläft ein, allein. Fertig.
Klingt auch
ein bisschen... Ich rede Ihnen gar nicht dazwischen. Wie kommen Sie da drauf, Herr Eisenbart? Dass ich Ihnen dazwischen rede?
Nee, was?
Ich habe nichts gesagt.
Hallo?
Doch, hallo? Sind Sie noch im Raum?
Es ist ein bisschen so, als würden wir nicht zusammen in einem Raum sein, aber das sind wir.
Ja, sehen Sie, Sie brechen schon ab im Satz. Haben Sie
Sie
haben sich doch wieder übergegessen, Sie Loch.
Ja, ich kann wirklich.
Ich weiß gar ganz nicht genau, wenn ich rede, dann ist aber dann Schweigen im Walde, nicht wahr? Also wir hören jetzt auch gerade dem Herrn Arthur zu, wie wir über Bossa Nova hinüber in den Film, nicht wahr?
Ja, das Frau Meisendrath.
Girl von Ipanema, nicht wahr? Das ist ja auch so etwas von aus Brasilien gewesen, nicht wahr?
Frau Meisendrath. Ja,
was?
Wollen wir mal kurz über den Poet reden?
Welchen Poet?
Wir sind doch in der Literatursendung,
oder? Ja, aber heute haben wir frei, Herr Eisenbart. Heute können wir auch über Bossa Nova reden. Und ein Guavensaft dabei.
Dann möchte ich nächste Sendung mit Ihnen über den Poet reden. Der Parlamentpoet. Kennen Sie den?
Ich habe Twitter aufgemacht, habe Parlamentpoet gelesen, habe wieder zugemacht. Mir ist das immer zu viel, zu schnell.
Haben Sie auf Twitter von Spinnemann gelesen?
Nein, habe ich nicht. Ich habe es ja zugemacht, Herr Eisenbart. Und das ist auch...
Weil das war jetzt gerade... Ich habe überlegt, ob ich mit Ihnen ins Kino gehe, zu Spinnemann. Weil das Gute ist, es gibt eine Verbindung. Es gibt nämlich Spinnefrau. Das ist ein berühmter brasilianischer Film.
Ah, nein, es gibt die O Beijo da Mulher Aranha. Das ist der Kuss von der Spinnefrau.
Genau, Spinnefrau. Frau Meisendrath.
Ich denke, es geht um einen Politiker oder jemanden, dass das während der Diktatur in Gefängnis geht.
Ja, politischer Gefangener.
Ja, also politischer Gefangener. Ich kann mich schattig erinnern, das ist so von dem Film. Das war so auch so eine sehr, wenn der Film da gekommen ist, war ich sehr jung und das war praktisch verboten. Das war so eine sehr, sehr heftige Film. Von dem Thema sehr Polemik. Da kann ich mir etwas schattig erinnern.
Den kennen Sie wieder nicht, Frau Meisendrath?
Nein, ich...
Gruß von der Spinnefrau.
Ich habe gedacht, das wäre nur wieder eins dieser Marvel-Filme. Oder es gibt auch andere Studios, die...
Nee. Es ist ein gefährlicher Film gewesen früher. Gruß von Spinnefrau. Aber heute kann man Filme mit Schwulen machen. Das ist überhaupt kein Problem mehr heute. Vor 40 Jahren war das was anderes.
Ja, genau. Es gab so homosexuelle Szenen und deswegen war für die brasilianische damalige konservative Gesellschaft etwas sehr, sehr schockierend.
Und dann hat das eine gewisse Sprengkraft, nicht wahr? So ist das ja immer.
Aber wissen Sie, Frau Meisendrath, heutzutage kann man sogar den Timothy Chalamet, der irgendwie sehr gut im Futter steht, im Saft. Den kann man heutzutage homosexuelle Szenen machen lassen. Ja. Ist heute kein Problem mehr.
Ja, es ändert sich eben was, nicht wahr? Es ändert sich was.
Ja, Gott sei Dank.
Ja, es geht voran, nicht wahr? Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt.
Auch. Ja, wollen Sie auch so ein...
Was?
So ein Hähnchenfinger?
Nein, Sie wissen, Sie sollen mir nicht immer Fleisch ins Gesicht halten, Herr Eisenbart, das wissen Sie. So.
Na, ist gut.
Ja. Es ist auch langsam mal gut hier. Also ich meine, ich bin langsam satt, Herr Arthur. Das wollte ich jetzt auch mal sagen. Also das war sehr...
Ja, muss ich mal... Ich muss wieder... Moment, ruhig ihr seid. Ich habe euch eingeladen hier, um dass wir mal entspannt hier mal zusammen sind. Und ein bisschen, und dann machen wir eine kleine Pause und hören wir jetzt Stefan Veit.
Windradgeschnetzeltes oder Cyberfilet vom Ahornfisch. Beides im selben Sud, 3 Tage lang gebadet. Ahorndrosselschleim oder Narzissenschnaps, weinerliche Pferdetränen von einem Ökonarzisten angerührt, in unglücklicher Tönnies Kuhbutter gesäuert. Gersten, Emmausnudeln mit Semmelbrösel, dazu noch einen Da Hammer den Salat. Zum Nachtisch reichen wir Ihnen einen zwetschgenverschnapsten Adamsapfel plus geeister Veganersahne, egal ob Hafer oder Kokolores. Dazu trinken wir einen kalten Kaffee aus Grönland. Wohl bekomm's.
Der Herr Veit. Es ist ja wie Street Fight. Stefan Street Fight.
Ja, er hat wieder ein absurdes Rezept geschrieben. Frau Meisendrath ist ein Rezept, denn auch schon Literatur.
Ja, naja, kann man ja schon so sehen. Also es gibt ja bestimmt auch, sage ich mal, postmoderne...
Weißen Sie?
Post, ja. Denken Sie doch nur mal zurück an unser Schichtsalatrezept, nicht wahr? Also wenn ich jetzt das aufbohre...
Die habe ich notiert.
Ja, sehen Sie? Notiert. Und das ist ja auch, das hat ja noch eine, sage ich mal, Meta-Ebene auch mittransportiert, nicht wahr? Mit der Ananas, ja? Mit der Knolle, die im Boden wächst. Ja, das Knollengemüse als Bodensatz, als unterirdische, vielleicht schon als, ja, als Anspielung auf die Zwerge aus dem Märchen, nicht wahr? Mhm. Da ist ja Interpretationsspielraum bei, nicht wahr? Und dann haben wir ja Mayonnaise als Ausdruck der Dekadenz, nicht wahr? Das ist ja auch Konsumerism, nicht wahr? Kommunismus,
ja.
Genau, alles mit drin, nicht wahr? Und genau, es wird geteilt und es ist bunt, nicht wahr? Also da müssen Sie nun mal zwischen den Zeilen lesen, da steckt ganz schön viel Relevanz auch mit drin in dem Salat, wenn Sie den auseinandernehmen.
Und dann ist es Literatur?
Finde ich schon, wenn Sie mich fragen. Wenn Sie mich fragen, ist das einwandfreie Literatur. Fast besser als wie Goethe oder Schiller.
Herr Arthur, haben Sie mal ein gutes Buch gelesen aus dem brasilianischen Kulturkreis, wo es um Kochen geht?
Jetzt stellt die, der ist ja gar nicht zuständig für die Literatur.
Aber könnte doch sein.
Ich habe ihn doch schon gefragt, als Sie auf
brasilianische Bücher gelesen.
Ja, als Sie auf OO waren, nicht wahr? Auf 00 waren, da habe ich Sie ihn schon gefragt. Da brauchen Sie nicht schon wieder fragen. Das bringt ja nichts.
OO, sagt man das bei Ihnen so? Auf OO sein?
OO, ich verstehe, das ist ganz am Anfang.
Ja, genau.
Ne, jetzt bin ich etwas überfragt. Jetzt habe ich nicht ganz das Message verstanden.
Das passiert manchmal, wenn wir Leute interviewen, dass niemand die Message versteht. Und dann ist es eine ganz schwierige, unangenehme Situation, die man gar nicht so gerne im Radio haben möchte.
Nee, aber das können wir klären.
Naja, ja, wir könnten es schneiden, aber wir machen es nicht, weil es ist performativ.
Nee, es ist auch authentisch.
Ja gut, aber Sie wissen schon, dass wir auch irgendwann unseren Tretroller auch wieder zurückgeben müssen. Ich habe den nicht gebucht für die ganze Nacht. Also wir müssten vielleicht, haben Sie noch einen Rauswerfer für uns, Herr Arthur?
Ein Kaffee.
Ein Kaffee?
Ich kann mal euch jetzt einen Kaffee anbieten.
Oh ja.
Ne, so zum Abschied. Ne? Und das ist zu wissen, dass Brasilien ist der größte Produzent von Rohkaffee mit 34% von der Weltproduktion. Ne? Und da trinken wir interessanterweise unser Kaffee ist nicht das Beste, was sie in Brasilien trinken, weil die allerbesten werden exportiert. Das bedeutet, wenn man einen guten Kaffee will, hat nicht mal in jedem Supermarkt. Ne? Aber trotzdem habe ich hier etwas sehr Gutes, dass ich mal Trinkt ihr beiden gern Kaffee?
Ja, sehr gern.
Ne? Dann lasse ich mal hier mal das Abschied und während dass ich mal meine nochmal die letzten Worte gebe, mal eine Kaffee trinken.
Vielen Dank, Herr Arthur. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht bei Ihnen und vielen Dank für Ihre Gastfreundschaft und wie viel wir gelernt haben, das hätte ich ja gar nicht alles gedacht.
Ich habe auch sehr, 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 sehr zu danken. Das hat mir Spaß gemacht. Mit diesem Wichtel war wirklich eine tolle Erfahrung. Ich danke dir, dass sie das organisiert haben. Und auch dieser Beitrag, das bedeutet, die Sendung wäre nicht so warmherzig und so dynamisch, wenn wir nicht zu dritt zusammen gemacht hätten.
Ja, nächstes Mal ist wieder nicht so dynamisch, weil da sind wir wieder nur zu zweit. Aber wir können sie ja nicht jedes Mal ausleihen. Das geht ja auch nicht.
Sie können auch nicht jedes Mal kochen. Das ist ja auch, das macht ja auch die Küche dreckig. Ich muss ja auch irgendjemand wieder. Also das ist ja ein Unkosten und Aufwand. Also ich weiß gar nicht, wie heißt.
Ja, ich denke, wir werden jetzt auf jeden Fall noch putzen müssen. Und die Roller geben wir eben morgen ab.
Ja, wir haben ja auch schon Kaipi getrunken. Ich war das ja auch nicht schicklich dann mit dem Roller noch.
Stimmt. Das sind wir dem Herrn schuldig, ja. Herr Meisendraht. Also jetzt die Schürze anziehen, bitte. Können Sie mir die Schürze anziehen?
Nein.
putzig nackt.
Nein, lieber ja, machen wir anders. Mach den Mofa wieder an. Ne?
Die zünd ab.
Genau. Und ich mache hier alles sauber und das ist kein Problem.
Das ist besser fast. Die bessere Option, würde ich sagen.
Fällt mir auch gut.
Aber ich, ja, dann gehen wir nach Hause, schwanken wir. Ich zeige Ihnen noch, wir können ja noch den Kaffee verdauen auf dem Heimweg. Ja,
also vielen Dank und bis zum nächsten Mal, Herr Arthur.
Okay, ich habe zu danken.
Statt ein Parlamentspoet braucht's hier ein Parlamentsmoet. Genommen von den Reichen, eingeschenkt den Armen als Zeichen. Dann Wohnung für alle, Grundeinkommen, Grenzen auf und Bleiberecht, dazu Kaviar vom Hecht stör.
So, jetzt hat er die Boombox wieder zusammengeklappt. Die passt ja sogar in die Manteltasche.
Das ist stechen. Hast du das jetzt verstanden mit dem Wurzelgemüse?
Ja, dem Maniok. Das
Maniok.
Dem Maniok.
Der Wurzelgemüse, wo schmeckt wie ein Süßkartoffel.
Und Buffet, habe ich verstanden. Deswegen Buffet. Ist ja auch, deswegen hier steht ja auch so viel Essen rum, weil die Buffet essen nämlich.
Und Churrasco, ne?
Churrasco Rex. Churrasco Saurus Rex.
Churrasco, genau. Und die, das hat mir auch gut geschmeckt in die Ohren.
Und dann am Schluss, ganz am Schluss, noch eine Honiglimette. Mit viel Alkohol.
Köstlich.
Köstlich.
Ja, wir würden dann gern bestellen.
Oh, ihr habt so lange gebraucht. Tut mir leid, jetzt schließen wir.
Scheiße.
Alter, nein. Aber ich habe jetzt so ein Gesang in der Stimme. Hörst du das?
Dann kommen wir morgen bitte.
Ja, dann kommen wir morgen bitte.
Dann kommen wir morgen bitte.
Dann kommen wir ja morgen bitte.
Dann kommen wir aber mit dem richtigen Hunger
und mit dem richtigen Dialekt.